vertraulicher Unternehmensdaten einfach so in eine öffentliche KI wie ChatGPT einzugeben. Das ist ungefähr so, als würdest du also stell dir das mal vor, mit deinem Finanzvorstand in ein völlig überfülltes, total lautes Café setzen. Und dann schnappst du dir ein Megafon und liest einfach mal die geheimen Firmenbilanzen und strategischen Pläne für das nächste Jahr laut vor. Jeder am Nachbartisch hört mit, notiert sich vielleicht noch was.
Oh ja, das ist ein erschreckendes Bild, aber technisch gesehen ein extrem präziser Vergleich.
Genau. Und du hast halt absolut keine Ahnung, was am Ende mit diesen ganzen sensiblen Informationen da irgendwo auf den Servern in Übersee passiert, ne?
Absolut. Und die Bequemlichkeit von diesen Tools im Alltag, die verleitet uns halt extrem dazu, diese architektonische Realität dahinter einfach komplett auszublenden.
Mhm.
Sobald du da so einen Prompt abschickst, verlässt dein geistiges Eigentum sozusagen die eigene Einflusssphäre. Und für den Kern eines Unternehmens ist das ein völlig unkalkulierbares Risiko.
Und exakt dieses Spannungsfeld ist der Ausgangspunkt unserer heutigen tiefgreifenden Analyse. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir durchleuchten heute nämlich, wie Unternehmen die enorme Kraft von KI nutzen können, ohne eben ihre ganzen wertvollen Firmengeheimnisse preiszugeben.
Genau, weil die Ausgangslage in vielen Chefetagen ist ja im Moment ein echt schmerzhaftes Dilemma, würde ich sagen.
Total. Auf der einen Seite hast du diese Angst, KI komplett zu verbieten und dann halt gnadenlos den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren, weil die Konkurrenz erledigt Prozesse plötzlich in Sekunden. Und auf der anderen Seite hast du die Gefahr des totalen Datenabflusses, wenn man die Schleusen einfach aufmacht.
Aber dieses Entweder-Oder, das ist eigentlich ein Konstrukt der Vergangenheit. Die Analyse der aktuellen Architekturkonzepte zeigt sehr deutlich, dass es da einen extrem pragmatischen und leistungsfähigen Mittelweg gibt.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wenn wir hier von Unternehmensdaten sprechen, dann reden wir ja nicht über allgemeine Kochrezepte oder so.
Nee, absolut nicht.
Wir reden über Kundendatenbanken, über unterschriftsreife Verträge, Preiskalkulationen, eigentlich den gesamten internen E-Mail-Verkehr, vielleicht sogar ungeschützten Quellcode.
Ja, die absoluten Kronjuwelen halt. Und die Lösung dafür wird in der Szene oft unter dem Begriff lokale LLMs zusammengefasst, also lokale große Sprachmodelle.
Das heißt, die Infrastruktur bleibt unter meiner eigenen Kontrolle, also zum Beispiel auf Servern im eigenen Firmennetzwerk?
Exakt.
Aber da muss ich direkt mal kritisch einhaken. Wenn ich die KI komplett in meinem eigenen System einsperre und quasi das Kabel zum globalen Internet kappe, kappe ich sie dann nicht auch vom Echtzeitwissen ab?
Das ist ein guter Punkt. Das wirft eine wichtige Frage auf.
Ist das denn am Ende nicht einfach nur so ein glorifizierter, isolierter Chatbot, der eigentlich eher bremst, statt echte analytische Tiefe zu liefern?
Ja, also wenn wir diese Systeme wie so eine einfache Suchmaschine betrachten würden, dann wäre dein Einwand völlig berechtigt.
Okay.
Aber die Architektur von moderner lokaler KI, die funktioniert grundlegend anders. Ein System im Unternehmenskontext agiert vielmehr wie ein hochkomplexer digitaler Analyst.
Also nicht nur Frage-Antwort-Spielchen.
Genau. Die Basis dafür bilden extrem starke Open-Source-Modelle. Da reden wir über Dinge wie Llama, Mistral, DeepSeek oder Qwen.
Ah, okay.
Und diese Modelle bringen von Haus aus schon ein massives linguistisches und logisches Grundverständnis mit. Die wissen einfach, wie Sprache funktioniert, wie man argumentiert oder eben auch, wie man Code liest.
Okay, aber woher kriegen die dann das Firmenwissen, wenn die lokal laufen?
Das ist der Punkt. Das eigentliche Zentrum dieser Architektur ist gar nicht das Modell selbst. Es ist die Art und Weise, wie wir das Modell mit dem internen Wissen des Unternehmens verschmelzen.
Mhm.
Und hier greift ein Konzept, das nennt sich Retrieval Augmented Generation, kurz RAG.
RAG? Okay, das bedeutet also, die KI generiert nicht einfach blind irgendwelche Antworten aus ihrem eigenen Trainingsgedächtnis.
Richtig.
Sondern die ruft aktiv ganz spezifische interne Informationen ab, bevor sie mir den Text formuliert.
Exakt, so ist es. Und der Mechanismus dahinter, der macht wirklich den qualitativen Sprung aus. Das passiert nämlich nicht über so eine klassische Stichwortsuche.
Also nicht wie STRG plus F.
Genau. Wenn ein Mitarbeiter heute in einem Netzlaufwerk was sucht, muss er ja oft den exakten Dateinamen oder so das genaue Wort wissen. Die lokale KI nutzt dafür stattdessen sogenannte Vektordatenbanken für eine semantische Suche.
Da müssen wir kurz in die Tiefe gehen, weil ich glaube, das ist ein extrem entscheidender technischer Hebel.
Absolut. Das ist das Herzstück.
Wie genau funktioniert diese semantische Suche? Was macht so eine Vektordatenbank jetzt konkret anders als, sagen wir mal, mein normales Suchfeld im Betriebssystem?
Also eine Vektordatenbank, die liest keine Buchstabenfolgen. Die übersetzt Konzepte, ganze Sätze und Dokumente in mathematische Koordinaten.
In einem Raum?
Ja, in einem mehrdimensionalen Raum. Stell dir vor, du hast eine riesige Landkarte der Bedeutungen.
Okay.
Die Worte, Rechnung, Zahlungserinnerung und Mahnung, die bestehen ja aus völlig unterschiedlichen Buchstaben, richtig?
Ja, klar.
Aber in dieser Vektordatenbank liegen ihre Koordinaten extrem dicht beieinander, weil die Bedeutung eben verwandt ist.
Ach krass. Das heißt, das System versteht die kontextuelle Nähe?
Genau.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Infos zu so einem richtig eskalierten Projekt suche, dann durchforstet das System nicht nur Dokumente, wo wörtlich Projekt X drinsteht.
Nee, es geht viel weiter. Es begreift mathematisch, dass eine ziemlich wütende E-Mail von einem bestimmten Kunden von letzter Woche thematisch und zeitlich zu einer korrigierten Kalkulationstabelle von heute Morgen gehört.
Und zieht dann beides in die Antwort mit ein?
Ganz genau. Die KI verknüpft diese völlig isolierten Informationsinseln zu einem umfassenden Lagebild. Was hier wirklich faszinierend ist, und das ist das Wichtigste, das alles passiert vollständig innerhalb deiner eigenen Serverstruktur.
Das löst auf jeden Fall dieses Problem der internen Datenverarbeitung. Aber was ist dann, wenn ich für bestimmte Aufgaben trotzdem diese schiere Formulierungskraft oder kreative Flexibilität der ganz großen externen Cloud-Modelle brauche?
Wir hatten ja anfangs gesagt, man muss nicht zwingend auf Cloud-Tools verzichten, wenn man sie richtig einbindet. Wie lässt sich denn das realisieren, ohne dass mein Firmengeheimnis kompromittiert wird?
Das ist der hybride Ansatz. Die Lösung ist da eine Architektur mit einer vorgeschalteten Anonymisierungsschicht.
Okay, wie so ein Türsteher. Genau. Das lokale System fungiert als intelligenter Filter. Wenn jetzt ein Mitarbeiter eine komplexe Analyse anfordert, dann bewertet die lokale KI erstmal den Inhalt.
Und was sucht die dann?
Die nutzt Techniken, um ganz systematisch Eigennamen, Firmenbezeichnungen, finanzielle Beträge und spezifische Projektnummern zu identifizieren und maskiert die dann.
Aber warte mal, wenn das System jetzt alle spezifischen Finanzkennzahlen oder so vertraglichen Bedingungen rausfiltert, um sie zu schützen,
ja.
Wie kann die externe KI dann überhaupt noch den logischen oder finanziellen Risikograd von diesem Vertrag bewerten? Zerschießt diese rigorose Anonymisierung nicht eigentlich den kompletten Kontext von meinem Prompt? Die externe KI arbeitet dann doch völlig im luftleeren Raum?
Das ist ein sehr scharfer Gedanke. Aber die Kunst liegt hier in der Abstraktion, nicht in einem simplen Löschen der Daten.
Wie meinst du das?
Das lokale Modell entfernt nicht einfach den Satz, die Müller GmbH zahlt bei Verzug 50.000 Euro Strafe. Es übersetzt ihn in eine strukturelle Logik.
Ah, okay.
Also es macht daraus, Vertragspartner A verpflichtet sich bei Ereignis X zu einer Penalzahlung in Höhe von Wert Y.
Verstehe.
Und diese abstrahierte Logik wird dann an das externe Modell geschickt. Mit der Aufgabe, analysiere diese Vertragsstruktur auf juristische Fallstricke.
Das externe Modell korrigiert dann diese Logik oder sagt, hey, da fehlt eine Klausel.
Und wenn die Antwort zurückkommt?
Dann setzt das lokale System die echten Werte einfach wieder an die entsprechenden Platzhalter ein.
Das ist ja genial. Das lokale System ist also quasi der Übersetzer, der die sensiblen Variablen festhält, das bloße Gerüst nach außen zur Bewertung gibt und am Ende baut der beides wieder zusammen. Genau. Der externe Anbieter sieht immer nur leere Hüllen und mathematische Logik, niemals die echten Geschäftszahlen. Und so wird Datensouveränität in der Praxis wirklich umgesetzt.
Wahnsinn!
Und das führt uns auch zu einem massiven Paradigmenwechsel, wie viele Unternehmensleiter heute denken. Es herrscht ja oft diese Annahme, man bräuchte zwingend das allergrößte, rechenintensivste KI-Modell der Welt, um Mehrwert zu generieren. Das ist ein absoluter Trugschluss.
Weil Modellgröße ohne Kontext am Ende völlig wertlos ist.
Absolut. Ein Modell mit 100 Milliarden Parametern, das auf dem gesamten Internet trainiert wurde, ja, das kann dir wundervolle Gedichte schreiben.
Ja, oder historische Fakten ausspucken.
Richtig. Aber wenn ein Manager fragt, welche unserer Top-Kunden sind von der jüngsten Lieferverzögerung bei Bauteil Z betroffen und wie sah unsere Kulanzregelung in ähnlichen Fällen vor 2 Jahren aus?
Da ist das gigantische externe Modell komplett blind.
Exakt. Es kennt eure Unternehmenshistorie einfach nicht. Ein wesentlich kleineres, lokales Modell, das über AEG, also das, was wir vorhin besprochen haben, permanenten Zugriff auf das ERP, das CRM und die Verträge hat, das löst dir diese Aufgabe in Sekunden.
Da muss ich jetzt allerdings mal die Realitätskarte spielen.
Oh, ich ahne, was kommt.
Und hier wird's nämlich wirklich interessant. Diese ganze wunderbare Architektur setzt ja voraus, dass die Datenstruktur im Unternehmen überhaupt irgendwie nutzbar ist.
Mhm.
Die Realität in vielen Firmen ist doch eher so, ein Teil der Daten liegt schön strukturiert im ERP-System, ein anderer Teil verstaubt in irrsinnigen, historisch gewachsenen Ordnerstrukturen auf irgendeinem Laufwerk.
Oh ja.
Und der ganz kritische Rest schlummert tief in persönlichen Outlook-Postfächern in Form von Dateien, die Konzept-Final-Fag-3 wirklich Final-Docs-X heißen.
Ja, der Klassiker.
Wie soll denn ein lokales System das vernünftig verknüpfen? Scheitert diese theoretisch ach so perfekte Architektur in der Praxis nicht sofort an diesem alltäglichen Datenchaos?
Also die Datenhygiene ist unbestreitbar der Flaschenhals bei der ganzen Sache. Es gibt leider keinen magischen Knopf, der unstrukturierte Inkompetenz in künstliche Intelligenz verwandelt.
Schade eigentlich.
Wenn man pures Chaos in ein LLM füttert, bekommt man eloquentes Chaos heraus. Aber, und das ist das große Aber, die Erfahrungen zeigen, dass gerade diese Vektordatenbanken und semantischen Suchen extrem fehlertolerant sind.
Wirklich?
Ja. Im Gegensatz zu normalen relationalen Datenbanken, die ja exakt formatierte Tabellen brauchen, kann so eine semantische Suche auch in kompletten unstrukturierten Textwüstenmuster erkennen.
Das heißt, der bescheuerte Dateiname stört die KI gar nicht.
Genau. Die KI versteht den Inhalt des Final V3-Dokuments völlig unabhängig von seinem katastrophalen Dateinamen. Tatsächlich wirkt die Einführung von so einem System oft wie so ein reinigender Katalysator für die Datenstruktur.
Okay, die Technologie ist also wesentlich resilienter gegenüber unserem menschlichen Chaos, als man so denkt.
Absolut.
Die logische Konsequenz daraus ist für mich dann die Frage der Skalierung und der Infrastruktur. Weil wenn wir hier über dedizierte lokale Server, Vektordatenbanken und tiefe ERP-Integrationen sprechen, das klingt super schnell nach IT-Budgets, die jeden mittelständischen Finanzvorstand sofort in Schnappatmung versetzen.
Ja, diese Sorge war auch vor 3 Jahren noch völlig berechtigt, als das alles noch ein Privileg von Tech-Giganten war. Aber die Hardware-Landschaft und die Effizienz dieser Modelle, die haben sich einfach rasant weiterentwickelt.
Das heißt, wir fangen nicht bei Millionen an?
Nee, überhaupt nicht. Wir sehen da eine sehr klare Evolution in Stufen.
Wie sieht dieser Einstieg denn konkret aus? Sprechen wir da wirklich von einer kleinen Box, die bei der IT-Abteilung unterm Schreibtisch steht?
In der ersten Phase, für so ganz kleine Pilotprojekte, ist das gar nicht so weit weg von der Realität. Das ist dann Stufe 1. Ein lokaler Server mit einer ordentlichen Grafikkarte drin, gekoppelt mit einer lokalen Dokumentendatenbank.
Und was kann ich damit machen?
Damit kannst du schon interne Richtlinien durchsuchen, Meetingprotokolle zusammenfassen und erste Erfahrungen sammeln. Da bewegen wir uns finanziell in einem sehr überschaubaren Rahmen, meist deutlich unter 20.000 Euro.
Das ist also mehr so der Proof of Concept. Aber der wirkliche Hebel entsteht doch erst, wenn ich aus dieser isolierten Ecke rauskomme und die KI tief ins CRM oder ERP integriere, oder?
Genau. Das ist dann Stufe 2. Und das ist aktuell für den breiten Mittelstand der absolute Sweet Spot.
Okay.
Da sprechen wir dann von einer professionellen Architektur, die auch mehrere Nutzer gleichzeitig bedienen kann. Die Vektordatenbanken sind tief mit den operativen Systemen synchronisiert. Die KI hat Live-Daten.
Da steigt dann natürlich auch der Hardware-Anspruch.
Richtig, man braucht dedizierte Rechenleistung, um Latenzen zu vermeiden. Finanziell liegen solche voll integrierten Mittelstandslösungen oft so im Spektrum zwischen 25.000 und etwas über 120.000 Euro.
Also was bedeutet das alles konkret? Wenn wir das mal so in den Unternehmensalltag übersetzen, verliert das Thema ja eigentlich sofort diesen ganzen futuristischen Schrecken.
Total.
Ich meine, 100.000 Euro für eine unternehmensweite Kerntechnologie, die Produktivität massiv steigert, das ist am Ende das Budget für 1 oder 2 gut ausgestattete Firmenwagen für den Vertrieb. Oder wie so eine Standard-Software-Lizenz auf ein paar Jahre hochgerechnet.
Ganz genau. Das ist keine wilde Forschungsinvestition mehr. Das ist reguläre CapEx-Planung. Es amortisiert sich einfach extrem schnell durch die gesparte Such- und Bearbeitungszeit.
Und es gibt ja auch noch die ganz großen Lösungen, nehme ich an.
Richtig. Stufe 3 und 4. Private KI-Clouds für stark regulierte Branchen.
Da meinst du jetzt so Bereiche wie Gesundheitswesen oder Banken?
Genau. Banken, Versicherungskonzerne, riesige Anwaltskanzleien. Da geht es ja nicht nur um Rechenleistung. Da geht es um Hochverfügbarkeit, redundante Systeme über mehrere Rechenzentren und komplett revisionssichere Prozesse.
Und das kostet dann?
Da sind wir schnell im mittleren sechsstelligen Bereich. Und in Stufe 4, ganz an der Spitze, stehen dann maßgeschneiderte GPU-Cluster von Großkonzernen, die sich für Millionenbeträge eigene Modelle trainieren. Aber das ist für den Mittelstand völlig irrelevant.
Okay, also fassen wir das architektonisch mal zusammen. Wir stellen uns einen leistungsstarken Server ins eigene Rechenzentrum. Wir synchronisieren ihn intelligent mit dem ERP-System. Wir nutzen starke Open-Source-Modelle und filtern sensible Daten heraus, bevor wir externe Dienste anzapfen.
Richtig.
Die Daten verlassen physikalisch das Haus nicht. Folglich können wir uns alle entspannt zurücklehnen, weil das System ja zu 100% sicher ist. Richtig?
Falsch.
Oh.
Und das ist echt eine der gefährlichsten trügerischen Annahmen bei der ganzen Sache. Das Label lokal ist kein automatisches Garantiesiegel für sicher.
Aber wenn der Server physisch im eigenen Gebäude steht, hinter meiner eigenen Firewall, ohne unkontrollierten Internetzugang, wo genau ist denn da der kritische Angriffsvektor?
Der Feind sitzt in diesem Szenario nicht in einem dunklen Hoodie am anderen Ende der Welt. Die massiven Risiken bei lokalen KI-Installationen, die sind oft absolut hausgemacht.
Du meinst die eigenen Leute?
Ja. Es ist die interne Bedrohung durch mangelhafte Netzwerksegmentierung und fehlendes Identitätsmanagement. Stell dir vor, du installierst eine lokale KI und gibst dir einfach mal Zugriff auf den gesamten Datenpool des Unternehmens. Die fungiert dann wie so ein allwissendes Orakel.
Ah, ich ahne, worauf das hinausläuft. Das bedeutet, wenn ich keine granularen Zugriffsrechte verankert habe, also Role-Based Access Control, in dieser Vektordatenbank, dann umgeht die KI quasi jede Ineffizienz, die uns bisher ironischerweise geschützt hat.
Exakt. Bisher war es für so einen neugierigen Mitarbeiter ja extrem mühsam, tief in irgendwelchen alten Netzlaufwerken nach Gehaltslisten oder sensiblen Strategiepapieren zu wühlen. Das macht man ja nicht mal ebenso.
Stimmt.
Die KI ändert das komplett. Ohne strikte Rechteverwaltung kann ein Praktikant an seinem zweiten Tag das System völlig unschuldig fragen, welche Abteilungen sollen laut den aktuellen Strategiepapieren eigentlich im nächsten Quartal verkleinert werden?
Oh Gott.
Und die KI, super hilfsbereit und effizient wie sie ist, konsolidiert einfach mal alle vertraulichen Dokumente des Vorstands in Sekunden zu einer perfekten, leicht lesbaren Zusammenfassung.
Wow, das ist ein fantastischer Perspektivwechsel, weil wir stellen uns Sicherheit ja immer wie so eine Art dicken Tresor vor. Aber eine lokale KI ohne sauberes Berechtigungskonzept ist nicht wie ein Tresor mit offener Tür.
Nee.
Es ist eher so, als würde man ein komplett einwandfreies Hochsicherheitsgebäude bauen, das von außen völlig unangreifbar ist, aber drinnen drückst du am ersten Tag jedem einzelnen Mitarbeiter eine Masterschlüsselkarte in die Hand.
Mhm.
Und damit spazieren die dann direkt ins Büro vom CEO, in die Personalabteilung und in die Forschung.
Das ist eine super Metapher, genau so ist es. Die technische Herausforderung besteht also gar nicht darin, die KI an sich sicher zu machen, sondern die Berechtigungsstruktur der ganzen Metadaten muss wasserdicht sein.
Die KI darf also bei einer Suche nur das sehen, was der Nutzer auch sehen darf.
Richtig. Die KI darf nur die Vektoren abrufen und verarbeiten, für die der jeweilige Nutzer auch im Active Directory des Unternehmens authentifiziert ist. Und wenn man das professionell umsetzt, dann ist so ein lokales System um ein Vielfaches sicherer und kontrollierbarer als jede Cloud-Lösung.
Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, in welchen Branchen dieser ganze Implementierungsaufwand den größten und schnellsten Hebel ansetzt.
Das sind eindeutig die wissensintensiven Dienstleistungen.
Also Anwälte und so?
Genau. Ingenieurbüros, die bei neuen Konstruktionen in Sekunden alte Fehlerprotokolle checken müssen. Oder eben Rechtsanwaltskanzleien, die tausende von Seiten an Präzedenzfällen semantisch auf ganz bestimmte juristische Nuancen durchsuchen. Steuerberater, Consultants.
Also überall da, wo Wissen Geld ist.
Ja. Überall dort, wo die Wertschöpfung primär darin besteht, historisches Fachwissen schnell zu finden und neu anzuwenden. Da transformiert diese Architektur einfach alles.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden und so einen Blick nach vorne werfen, was bedeutet das denn für die Architektur der Unternehmens-IT in den nächsten, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahren?
Die Konvergenz spricht ganz klar für das hybride Modell als zukünftigen Goldstandard. Besonders hier in Europa mit unseren strengen Vorgaben zur Datensouveränität.
Mhm.
Hochsensible Kernprozesse, also die Analyse von geistigem Eigentum, die werden standardmäßig von lokalen KI-Modellen übernommen. Und die Cloud wird dann für unkritische, anonymisierte Tasks genutzt, wo es auf kreative Varianz oder Skalierung ankommt. Das klassische Rechenzentrum erlebt da quasi eine absolute Renaissance.
Es ist schon faszinierend zu sehen, wie sehr wir uns von diesem anfänglichen Dilemma entfernt haben, finde ich. Von dieser lärmenden Angst, entscheiden zu müssen zwischen wir verpassen die Zukunft und wir geben unsere Firmengeheimnisse an kalifornische Server ab.
Ja, die Zeiten sind vorbei.
Diese Analyse hat heute echt gezeigt, dass die technologische Reife für den Mittelweg längst erreicht ist. Lokale LLMs kombiniert mit Vektordatenbanken und klugen hybriden Filtern bieten eigentlich exakt die Souveränität, die Unternehmen brauchen, und das zu Kosten, die sich ganz normal in IT-Budgets einfügen lassen.
Der Rahmen ist gesetzt, absolut. Die eigentliche Aufgabe ist jetzt die Bereitschaft der Unternehmen, ihre Datenarchitektur konsequent auf diese neue Ära auszurichten.
Und genau das bringt mich noch zu einem letzten, ja, weiterführenden Gedanken für dich als Zuhörer, den du vielleicht in deinen eigenen Arbeitsalltag mitnehmen kannst. Wenn in naher Zukunft lokale, interne, trainierte KI-Systeme wirklich der absolute Standard sind, wenn also praktisch jedes Unternehmen sein eigenes, allwissendes Unternehmensgehirn im Keller stehen hat, verschiebt sich dann nicht die Definition von Wettbewerbsvorteilen völlig?
Oh, das ist ein spannender Punkt.
Werden Unternehmen in 10 Jahren vielleicht gar nicht mehr primär danach bewertet, wie viele teure Spitzenkräfte sie auf dem Arbeitsmarkt rekrutieren können, sondern einzig und allein danach, wie gut ihre internen Prozesse darin sind, das kollektive historische Wissen jeder einzelnen Entscheidung in ihr lokales KI-System einzuspeisen?
Ja.
Denn das Unternehmen, das sein Wissen am besten in Vektoren übersetzt, das kann doch den unerfahrensten Mitarbeitern seinem ersten Tag in Sekunden zu einem absoluten Experten machen. Der greift ja auf das Wissen von Jahrzehnten zu.
Absolut.
Der unvorsichtige Kollege mit dem Megafon im Café ist dann nicht nur ein Sicherheitsproblem, er ist schlichtweg ein Relikt aus einer Zeit, in der Wissen noch an Köpfe gebunden war, anstatt an die Architektur des Unternehmens selbst. Ein extrem spannendes Feld für die kommenden Jahre. Schön, dass du bei dieser tiefgreifenden Analyse dabei warst. Bis zum nächsten Mal.